Manchmal scheint es, als würden religiöse Interessen, politische Spiele und menschliche Intrigen alles bestimmen, und Gottes Anliegen ginge darin unter. Die Berichte in der Apostelgeschichte über Paulus vor Festus und Agrippa zeigen jedoch eine andere Perspektive. Gerade mitten in einem undurchsichtigen Machtgeflecht wirkt der auferstandene Christus, erhält das Leben seines Dieners und treibt sein Zeugnis voran. Die Frage ist nicht zuerst, wie die äußeren Mächte agieren, sondern wem wir in solchen Situationen tatsächlich dienen und vertrauen. Gott lenkt menschliche Politik für die Ausbreitung seines Zeugnisses. Die Szenerie von Apostelgeschichte 25 ist von Anfang an von Machtinteressen und verdeckter Gewalt geprägt. Kaum ist Festus im Amt, drängen die Hohenpriester auf eine schnelle Auslieferung des Paulus nach Jerusalem, indem sie es als eine Gunst für sich gegen ihn erbaten, dass er ihn nach Jerusalem kommen ließe. Sie machten einen Anschlag, ihn unterwegs umzubringen. Hinter der frommen Fassade religiöser Empörung steht der nüchterne Plan eines Hinterhalts. Auf der anderen Seite steht ein römischer Statthalter, der um seine Stellung weiß und die Gunst der jüdischen Führung braucht. Später heißt es von seinem Vorgänger Felix, er habe sich bei den Juden in Gunst setzen wollen und habe deshalb Paulus gefangen zurückgelassen. Das Bild ist alles andere als ideal. Religiöser Fanatismus verbindet sich mit politischem Kalkül, Wahrheit und Gerechtigkeit scheinen zur Verhandlungsmasse in einem größeren Machtspiel zu werden. Wir haben in den vorangegangenen Botschaften darauf hingewiesen, dass der Bericht der Apostelgeschichte zeigt, wie korrupt die römische Politik war. Dennoch war das römische Gesetz sehr stark. Obwohl die Politiker in der römischen Regierung korrupt waren, legten sie doch Wert auf das Gesetz. Als Festus daher aufgefordert wurde, Paulus nach Jerusalem zurückzubringen, kam er zu dem Schluss, dass ein solches Vorgehen nicht dem römischen Gesetz entsprach und wies die Bitte der jüdischen Führer zurück. Gerade in dieses Geflecht hinein stellt Lukas eine andere, tiefere Linie. Gott gebraucht die Stärke des römischen Rechts, um den Plan der jüdischen Verschwörer zu durchkreuzen und Paulus' Weg nach Römer zu öffnen. Festus hält, trotz seines Bedürfnisses nach Popularität, an bestimmten Rechtsprinzipien fest, wenn er erklärt, dass es bei den Römern nicht Sitte sei, jemanden preiszugeben, ehe der Angeklagte seine Ankläger persönlich vor sich habe und Gelegenheit bekommt, sich wegen der Anklage zu verteidigen. Die Berufung des Paulus auf den Kaiser und sein römisches Bürgerrecht öffnet ihm genau den Weg, den der Herr schon zugesagt hatte. In der folgenden Nacht aber stand der Herr bei ihm und sagte, sei guten Mutes, denn wie du in Jerusalem die Dinge über mich feierlich bezeugt hast, so musst du auch in Römer Zeugnis ablegen. Was auf der Oberfläche wie das geschickte Ausnutzen eines Systems wirkt, erweist sich in der Tiefe als die verborgene Leitung Gottes, der sich der bestehenden Strukturen bedient, ohne sich von ihnen bestimmen zu lassen. Wenn man den weiteren Verlauf des Neuen Testaments betrachtet, wird der Ertrag dieser Leitung sichtbar. Durch die Bewahrung seines Lebens inmitten von Intrigen und juristischen Wendungen erhält Paulus die Zeit und den Raum, um in Römer grundlegende Briefe zu schreiben, die bis heute das Verständnis von Christus und seinem Leib prägen. Das römische Gefängnis wird zur Schreibstube für Epheser, Philipper und Kolosser, die römische Gerichtskette zur Klammer, in der ein ungehemmtes Zeugnis Christi bis an das Zentrum des Imperiums dringt. Gott ist nicht Gefangener menschlicher Systeme, er bleibt der Herr der Geschichte, der selbst schwache und verdorbene Strukturen so lenken kann, dass sie dem Lauf des Evangeliums dienen. Das relativiert weder die Schwere politischer Korruption noch verklärt es menschliche Macht, aber es stellt sie unter eine größere Perspektive. Gerade diese Perspektive kann in Zeiten, in denen politische Entscheidungen willkürlich, undurchsichtig oder zutiefst enttäuschend erscheinen, innerlich weit machen. Die Geschichte von Paulus leugnet die Realität ungerechter Verhältnisse nicht, sondern nimmt sie ernst, und doch wird sichtbar, dass Gottes Weg mit seinem Zeugen durch nichts blockiert werden kann. Als dies aber beendet war, nahm sich Paulus im Geist vor, nachdem ich dort gewesen bin, muss ich auch Römer sehen. Was er sich im Geist vornimmt, nimmt Gott in seine eigene Planung auf und führt es auf einem Weg aus, den kein Mensch sich ausgedacht hätte. Das ermutigt, die Gegenwart nicht nur an sichtbaren Maßstäben von Erfolg, Fairness oder Einfluss zu messen, sondern sie in die größere Geschichte Gottes mit seinem Evangelium zu stellen. Wo Systeme versagen, bleibt Christus der Herr, wo Pläne scheitern, trägt sein Ratschluss, und mitten im Geflecht aus Druck und Korruption kann ein unscheinbares, treues Zeugnis weit über den Horizont der aktuellen Lage hinausreichen. indem sie es als eine Gunst für sich gegen ihn erbaten, dass er ihn nach Jerusalem kommen ließe, sie machten einen Anschlag, ihn unterwegs umzubringen. Diesen antwortete ich, es ist bei den Römern nicht Sitte, irgendeinen Menschen preiszugeben, ehe der Angeklagte seine Ankläger persönlich vor sich habe und Gelegenheit bekommt, sich wegen der Anklage zu verteidigen. Die politische und religiöse Bühne um Paulus zeigt, wie durchscheinend menschliche Sicherheiten sind und wie brüchig jede Ordnung, die nur um sich selbst kreist. Gleichzeitig wird erkennbar, dass der Herr nicht erst aktiv wird, wenn ein System gut genug ist, sondern dass er mitten in unvollkommenen, manchmal zutiefst verdorbenen Strukturen seinen Weg mit dem Evangelium bahnt. Das schenkt eine ruhige, aber nicht naive Gelassenheit, statt an äußeren Entwicklungen zu verzweifeln oder uns von ihnen tragen zu lassen, darf das Herz an der Gewissheit festhalten, dass Christus seinen Zeugnisträgern Wege öffnet, die nicht auf dem Schreibtisch von Machthabern beginnen. Wer seinen Platz in dieser Geschichte sucht, muss nicht alles durchschauen, es genügt, im eigenen Verantwortungsbereich wahrhaftig zu bleiben und dem Herrn Raum zu geben. In solcher Treue, oft verborgen und unspektakulär, wirkt derselbe Gott, der Paulus trotz Intrigen und falscher Motive nach Römer geführt hat. Paulus als Zeuge des auferstandenen Christus. Im Mittelpunkt der Verhandlungen in Caesarea steht ein Mann, der äußerlich schwach wirkt, gefesselt, abhängig von den Entscheidungen anderer, umringt von Anklägern und Würdenträgern. Und doch erscheint er innerlich freier als alle, die über ihn urteilen wollen. Festus fasst die Auseinandersetzung mit den Juden in einem Satz zusammen, sie hatten aber einige Streitfragen gegen ihn wegen ihres eigenen Gottesdienstes und wegen eines gewissen Jesus, der gestorben ist, von dem Paulus sagte, er lebe. In dieser beiläufigen Formulierung erscheint Christus als eine Randfigur jüdischer Religionsdebatten, als Name unter vielen, um den sich ein Streit dreht. Für Paulus hingegen ist derselbe Jesus der auferstandene Herr, dem er begegnet ist und der sein ganzes Leben neu geordnet hat. Der Gegensatz könnte kaum größer sein, hier religiöse Schlagworte, dort eine Begegnung, die zur bleibenden Wirklichkeit geworden ist. In 25 Stunden und 19 Minuten sagte Festus zu Agrippa in Bezug auf Paulus und die Juden, sie hatten einige Fragen gegen ihn wegen ihrer eigenen Religion und wegen eines gewissen Jesus, der gestorben war, von dem Paulus behauptete, dass er lebe. Aus dieser Wirklichkeit heraus steht Paulus vor Festus, Agrippa und der jüdischen Führung. Er nutzt seine Rechte, argumentiert klar, aber er ist nicht von der Bühne, auf der er steht, definiert. Der auferstandene Christus ist für ihn nicht nur Inhalt einer Botschaft, sondern die gegenwärtige Kraft seines Lebens. Der Herr hatte ihm einst gesagt, doch steh auf und stell dich auf deine Füße, denn zu diesem Zweck bin ich dir erschienen, um dich als Diener und Zeugen zu bestimmen. Paulus versteht seine Situation vor Gericht genau unter diesem Vorzeichen, er ist Zeuge, nicht nur Anklagter. Darum kann er ruhig bleiben, auch wenn seine Worte missverstanden oder verharmlost werden. Sein Selbstverständnis kommt nicht aus der Anerkennung durch Menschen, sondern aus dem Ruf Christi, der ihn sich selbst und seinem früheren Eifer entfremdet hat, um ihn in den Dienst des Evangeliums zu stellen. Auch das Verhalten von Paulus in Kleinigkeiten spiegelt diesen inneren Standort wider. Er ist bereit, Unrecht zu erleiden, aber nicht bereit, seine Aufgabe oder das Evangelium zu verraten. Gegen falsche Anklagen wehrt er sich, doch er hängt sein Herz nicht an die Chance eines Freispruchs. Er sagt nüchtern, wenn ich nun Unrecht getan und etwas Todeswürdiges begangen habe, so weigere ich mich nicht zu sterben, wenn aber nichts an dem ist, wessen diese mich anklagen, so kann mich niemand ihnen preisgeben. Hier spricht kein Zyniker und kein zäher Überlebenskünstler, sondern jemand, dessen Leben bereits an Christus gebunden ist. Sterben und Leben sind für ihn nicht mehr die letzten Kategorien, entscheidend ist, ob er seinem Herrn treu bleiben kann. Gerade diese Freiheit vom Klammern an das eigene Schicksal macht sein Zeugnis so glaubwürdig. Die Geschichte in Apostelgeschichte 25 und 26 zeichnet Paulus daher nicht als Überhelden, sondern als Mensch, dessen Zentrum verlagert wurde. Er steht zwischen religiösem Druck, politischer Macht und einer verunsicherten Gemeinde, und doch ist sein Inneres durch einen anderen Pol ausgerichtet. In der Nacht vor diesen Ereignissen hatte der Herr ihm zugerufen, sei guten Mutes. Diese Ermutigung trägt er nun sichtbar in sich. Sie macht ihn nicht laut, sondern standhaft, nicht aggressiv, sondern klar, nicht angepasst, aber auch nicht trotzig. Wer seine eigene Situation im Licht dieses Zeugnisses betrachtet, mag äußere Unterschiede feststellen, wird aber eine gemeinsame Linie entdecken, der auferstandene Christus bleibt derselbe. Dort, wo er mehr ist als ein Name in einer Debatte, wo er zum Mittelpunkt des Denkens, Fühlens und Entscheidens wird, wächst stille, widerstandsfähige Kraft. Aus solcher Verbundenheit erwächst ein Leben, das Christus nicht nur verkündigt, sondern ihm durch seinen Ton, seine Haltung und seine Prioritäten sichtbar macht, selbst dann, wenn es in den Augen der Welt auf der Anklagebank sitzt. Sie hatten aber einige Streitfragen gegen ihn wegen ihres eigenen Gottesdienstes und wegen eines gewissen Jesus, der gestorben ist, von dem Paulus sagte, er lebe. Doch steh auf und stell dich auf deine Füße, denn zu diesem Zweck bin ich dir erschienen, um dich als Diener und Zeugen zu bestimmen, sowohl für die Dinge, in denen du mich gesehen hast, als auch für die Dinge, in denen ich dir erscheinen werde. Paulus' Auftreten vor Festus und Agrippa entfaltet ein Bild von Zeugenschaft, das nicht auf äußere Stärke setzt, sondern auf die innere Wirklichkeit des auferstandenen Christus. Der Kontrast zwischen dem gewissen Jesus, von dem Festus spricht, und dem lebendigen Herrn, dem Paulus gehört, stellt leise die Frage nach dem eigenen Zentrum. Wo Christus zur Randfigur wird, verflacht die innere Standhaftigkeit, wo er zur Mitte wird, wächst eine Freiheit, die auch unter Druck trägt. Die Geschichte ermutigt, die eigene Situation, sei sie öffentlich exponiert oder verborgen, im Licht dieser Gegenwart zu sehen. Zeuge zu sein bedeutet dann nicht, ständig Großes zu leisten, sondern im Alltag aus der Beziehung zu Christus zu leben und von ihm her zu denken, zu reagieren und zu hoffen. In dieser stillen, aber realen Gemeinschaft formt der Herr auch heute Menschen, deren Leben ihn sichtbar macht und die Gemeinde stärkt, gerade mitten in Spannungen und Unsicherheiten. Ein Leben im Dienst des Evangeliums, bewahrt und ausgerichtet. Hinter der Berufung des Paulus an den Kaiser steht mehr als eine taktische Entscheidung. In der damaligen Situation hätte der Weg zurück nach Jerusalem mit hoher Wahrscheinlichkeit seinen Tod bedeutet. Die religiösen Führer machten einen Anschlag, ihn unterwegs umzubringen, und die Stimmung gegen ihn war aufgeheizt. Als Festus ihm anbietet, in Jerusalem gerichtet zu werden, antwortet Paulus daher nicht nur als gewiefter Bürger, sondern als jemand, der seinen Auftrag vor Augen hat, ich stehe vor dem Richterstuhl des Kaisers, wo ich gerichtet werden muss. Er nimmt die ihm eingeräumte Rechtsmöglichkeit wahr, aber im Hintergrund steht die Zusage des Herrn, dass er in Römer Zeugnis ablegen werde. So wird die Berufung an den Kaiser zum Mittel, durch das Gott sein Ziel mit dem Dienst des Apostels schützt. Ohne eine solche Berufung hätte der Apostel Paulus durch die Juden infolge der ungerechten Behandlung durch Festus getötet werden können, und sein Leben wäre dann vielleicht nicht für die Vollendung des Laufes seines Dienstes bewahrt worden. Paulus' Berufung an den Kaiser erfüllte sein Verlangen, Römer zu sehen, zur Förderung des Zeugnisses des Herrn. Ohne diese Berufung wäre er durch die Nachstellung der Juden getötet worden, und er wäre nicht in der Lage gewesen, seine letzten 8 Briefe zu schreiben. In der Rückschau auf das Neue Testament wird sichtbar, was durch diese Bewahrung möglich wurde. Ohne die Zeit der Gefangenschaft in Römer gäbe es vermutlich keinen Epheserbrief mit seiner tiefen Sicht auf die Gemeinde als Leib Christi, keine Philipper mit ihrem Einblick in eine Freude, die die Ketten übersteigt, keinen Kolosserbrief mit seiner konzentrierten Darstellung der Vorrangstellung Christi. Auch die späteren Briefe wie 1. und 2. Timotheus oder Titus, die die Gemeinde in Fragen von Leitung, Lehre und Leben ausrüsten, knüpfen an diese Wegstrecke an. Wenn Gott Paulus Leben bewahrt, geht es daher nicht primär um das körperliche Überleben eines Einzelnen, sondern um den Lauf des Evangeliums und den Aufbau der Gemeinde über Generationen hinweg. Damit zeichnet sich eine Perspektive auf Dienst ab, die sowohl tröstlich als auch entlastend ist. Tröstlich, weil sie zeigt, dass der Herr Zeiten, Räume und sogar Formen von Gefangenschaft so lenken kann, dass sie zu fruchtbaren Phasen des Dienstes werden. Entlastend, weil sie deutlich macht, dass der Wert eines Dienstes nicht an äußerer Bewegungsfreiheit oder sichtbarem Erfolg hängt. Paulus erlebt Ketten, Gerichtsverhandlungen, Verzögerungen, doch gerade dort entfaltet sich eine Tiefe seiner Dienstgabe, die in ruhigeren Zeiten vielleicht so nicht entstanden wäre. Das bedeutet nicht, dass Leid an sich gut ist, wohl aber, dass es unter der Hand Gottes zum Raum werden kann, in dem Christus seine Gemeinde auf besondere Weise beschenkt. Die Bewahrung des Paulus wirft zugleich Licht auf den Charakter göttlicher Führung. Gott verhindert nicht jede Bedrohung, er nimmt Paulus nicht aus jeder Gefahr heraus. Der Apostel bleibt Gefangener, er bleibt abhängig von Entscheidungen, die andere treffen. Und doch ist sein Leben nicht der Willkür dieser Entscheidungen ausgeliefert. Hinter dem Hin und Her von Anträgen, Beratungen und Berufungen steht ein Herr, der weiß, welche Wegstrecke für die Vollendung dieses Dienstes nötig ist. Diese Spannung, äußerlich abhängig, innerlich geführt, prägt das Bild eines Lebens, das ganz im Dienst des Evangeliums steht. Es wird nicht vor jeder Härte verschont, aber es wird von Christus so gehalten, dass sein Auftrag erfüllt werden kann. Indem sie es als eine Gunst für sich gegen ihn erbaten, dass er ihn nach Jerusalem kommen ließe, sie machten einen Anschlag, ihn unterwegs umzubringen. Paulus aber sprach, ich stehe vor dem Richterstuhl des Kaisers, wo ich gerichtet werden muss, den Juden habe ich kein Unrecht getan, wie auch du sehr wohl weißt. Paulus, Bewahrung durch die Berufung an den Kaiser lässt erkennen, wie Gott das Leben eines Dieners nicht nur schützt, sondern auf sein Ziel hin ausrichtet. Die Zeit, die er in Ketten verbringt, wird zur Quelle von Briefen, die bis heute die Gemeinde erbauen. Das relativiert den Wert äußerer Freiheit und stellt eine andere Frage in die Mitte, wozu darf das eigene Leben, mit seinen Möglichkeiten und Begrenzungen, Christus dienen? Wer diese Perspektive annimmt, muss sich weniger an idealen Umständen festhalten und kann mehr darauf vertrauen, dass der Herr die gegebenen Wege für sein Evangelium nutzt. In der Bewahrung unseres Lebens liegt dann nicht nur Fürsorge für uns selbst, sondern auch die stille Würde, Teil eines größeren Werkes zu sein. Diese Sicht schenkt Ruhe in Unsicherheit und Hoffnung in Umwegen und motiviert, die eigene Zeit als anvertraute Wegstrecke zu sehen, auf der Christus seine Gemeinde stärken will. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du als der auferstandene Herr auch mitten in menschlicher Ungerechtigkeit und Verwirrung dein Zeugnis bewahrst und ausbreitest. Stärke unser Vertrauen, dass dein Plan nicht an religiösem Widerstand, nicht an politischer Berechnung und nicht an unserer eigenen Schwachheit scheitert. Lass uns, wie Paulus, Menschen sein, in denen du selbst lebst und sichtbar wirst, damit dein Evangelium unsere Umgebung erreicht, gerade dort, wo der Widerstand am stärksten ist. Richte unseren Blick neu auf deine Treue, bewahre unsere Herzen in deinem Frieden und erfülle uns mit deinem Geist, damit wir deinen Namen mutig und doch demütig bekennen, bis du uns heimrufst. In dir wissen wir, dass kein Weg vergeblich ist, den du mit uns gehst. Amen.